Genau, wir sind immer noch in der Apostelgeschichte und dort sogar im ersten Kapitel noch. Und ich lese uns den Text vor, auf den ich heute eingehen möchte. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9 bis 15. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade gesehen habt. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilometer entfernt liegt. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen. Ja, ich möchte noch mal beten für die Predigt und für das Wort. Herr Jesus, du bist das Wort, du bist der Logos. Du bist der, der Leben bringt und Neues schafft. Und so bitte ich dich, dass du heute Morgen zu unseren Herzen sprichst, hineinsprichst in unsere persönliche Situation, dass dein Wille geschieht. Danke, bist du jetzt da und rede zu uns. Amen. Amen. Ja, wir sind immer noch bei der Predigtserie Gemeinde in Bewegung. Und es ist immer noch so, dass Gott Menschen retten möchte. Aber bevor wir auf den Text eingehen, möchte ich euch ein Erlebnis aus den Anfängen meiner Zeit als Christ erzählen. Ich habe mich ja mit 22 dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und das war Anfang der 90er Jahre und eine Kollegin hat mir damals eines meiner christlichen Lieblingsbücher in die Hand gedrückt. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Kompromisslos von Keith Green. Und in diesem Buch geht es darum, dass die Lebensgeschichte beschrieben ist. Seine Frau hat das Buch geschrieben, Melody, wie Keith relativ spät, also nicht relativ spät, aber nicht aus dem christlichen Elternhaus, aber doch in den Teenagerjahren zum Glauben kommt und wie er als professioneller Musiker eine ganze Generation damals mit Lobpreisliedern geprägt hat. Er gründet eine Familie und dann kommt die große Tragödie mit 28 Jahren bei einem Rundflug mit seinem Flugzeug, wo zwei Kinder mit an Bord sind, stürzt das Flugzeug ab und er kommt ums Leben. Aber in den wenigen Jahren als Christ hat er unheimlich stark Einfluss gehabt und das wird auch in diesem Buch beschrieben. Ich war, wie gesagt, Anfang 20 und wir waren so fünf Kollegen in der damaligen Zeit, alle hatten wir ähnliches Alter. Wir sind oft zusammen in den Ausgang gegangen, wir haben dann auch gemeinsam einen monatlichen Jugendgottesdienst ins Leben gerufen und später wurden drei von uns hauptverantwortlich für die Jugendarbeit. Und was mich an dem Buch von Keith Green so fasziniert hat, war, sie waren echte radikale Christen und sie haben immer wieder Seminare angeboten oder waren eingeladen zu Konzerten. Und aus diesen Ereignissen sind immer wieder kleine Erweckungen entstanden. Manchmal ging so eine geistliche Erweckung ein paar Tage, aber manchmal ging das auch über Monate. Und diejenigen, die da dabei waren, die haben wirklich erlebt, wie Gott ihr Leben umkrempelt und wie Gott sie völlig verändert und neu macht. Und als Verantwortlich in der Jugendarbeit damals, als junger Christ, Da war ich auch so dahinterher, das mal erleben zu können, was es heißt, Erweckung zu erleben. Und ich habe meinen Kollegen vorgeschlagen, an einem Samstagnachmittag, können wir uns mal treffen und gemeinsam beten, dass Gott unsere Jugendarbeit heimsucht, dass er wirklich unsere Herzen verändert und berührt. Und sie waren gleich dafür, wir haben uns getroffen. Und so haben wir voller Leidenschaft und Hingabe an diesem Samstagnachmittag angefangen zu beten, sind auf unsere Knie gegangen dort im Wohnzimmer und manche haben sich sogar hingelegt auf den Boden und wir haben wirklich Gottes Willen gesucht. Und nach 30 Minuten waren wir fertig und die Erweckung ist an dem Samstag nicht ausgebrochen. Und ich war ziemlich frustriert nach diesem Erlebnis. Ich war frustriert aufgrund von zwei Gründen. Das eine war, ich hatte gedacht, dass wir jetzt so stundenlang dort liegen und dann kommt der Geist Gottes und der bewegt uns und wir werden berührt. Wir erleben Gott ganz persönlich, das ist nicht eingetroffen. Und das zweite war, es hat uns auch nicht wirklich verändert, diese Gebetszeit. Und das Interessante war, im Vorfeld zu der Predigt, die ich heute halte, hat Gott mich an dieses Erlebnis erinnert. Und es war, als ob er zu mir sagt, Gernot, du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht machen. Und das stimmt. Wir können Gott nicht zwingen, dass er das tut, was wir wollen. Wir haben keine Möglichkeit, ihn so zu beeinflussen, dass er unseren Willen umsetzt. Wir können uns ihn nicht zwingen, dass er unser Herz berührt, dass wir leidenschaftlich werden, hingegeben werden, dass wir ihn erleben, wie er unser Leben umkrempelt und es uns eine Riesenfreude ist, lange Gebetszeiten zu haben und täglich mehrere Stunden in der Bibel zu lesen. Wir können ihn dazu nicht zwingen. Und wir können ihn auch nicht zwingen, dass er Kranke heilt, dass er unsere finanziellen Probleme löst oder dass er überhaupt Probleme in unserem Leben löst und wir einfach nur noch so ein easy peasy, leichtes Leben haben. Wir können Gott dazu nicht zwingen. Keine Gebetszeit ist intensiv genug. Keine Fastenzeit lang genug und keine stille Zeit still genug, als dass wir irgendetwas von Gott erzwingen könnten. Und gleichzeitig lesen wir in der Bibel von Frauen Gottes und Männern Gottes, die in einem Gebet vor Gott kamen, ihr Herz ausgeschüttet haben. Wir lesen, wie Menschen von Krankheit geheilt wurden. Wir lesen, wie Gott Dinge im Leben von Menschen tut, die in materieller Not sind, die in finanziellen Problemen sind. Ich denke da an die arme Witwe da in Zarpat, deren Topf mit Öl und mit Mehl nie leer wurde. Und Gott greift ein und versorgt. Und wir erleben Menschen in der Bibel, die in Situationen stehen, die nicht nur auf den ersten und zweiten Blick, sondern auf den dritten Blick unlösbar scheinen. Und wie Gott eingreift und eine Lösung bringt. Also all das, was ich gerade gesagt habe, was wir von Gott nicht erzwingen können, davon lesen wir in der Bibel, dass Gott es den Leuten, die ihn mit Herzen suchen und leidenschaftlich vor ihm sind, dass er ihnen das schenkt. Und ihr Lieben, das ist für mich ein extrem frustrierendes Paradoxon. Extrem frustrierend. Und Paradoxon heißt, das sind zwei Zustände, zwei Aspekte, die völlig gegensätzlich sind und sich eigentlich ausschließen und doch sind sie wahr. Wir können Gott nicht dazu zwingen. Und doch lesen wir in der Bibel von Menschen, die sich in ihren Wünschen, ihren Problemen, in ihren Anliegen an Gott wenden, dass Gott eingreift. Also auf der einen Seite lässt Gott es sich nicht vorschreiben, was er tut. Er ist souverän und er weiß es auch, ganz ehrlich, viel besser, was für dich gut und richtig ist, als du das manchmal denkst. Und auf der anderen Seite wünscht er sich, dass wir das, was uns wichtig ist, dass uns das, was uns kostbar ist, dass wir das im Gebet mit Flehen und Bitten vor ihn bringen. Er wünscht sich darin auch unsere Ernsthaftigkeit zu erkennen. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott uns das geben möchte, wer Lust am Herrn hat, dass Gott das geben möchte, was das Herz begehrt. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesen beiden Situationen geht. Ich finde es extrem herausfordernd, diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Beide Zustände gibt es und es ist nicht immer einfach, damit umzugehen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Apostelgeschichte. Jesus hatte direkt vor diesem Abschnitt, den ich uns gelesen habe, seine letzten Worte den Jüngern zugesprochen, bevor er dann aufgefahren ist in den Himmel. Und wir schauen uns einmal diese letzten Worte an. Ihr seht sie hier vorne. Er sagte, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Also das haben wir gerade nicht gehört, sondern das war das, was Jesus gesagt hat. Und daraufhin sind die Jünger dann vom Ölberg zurück nach Jerusalem gegangen, haben sich dort in diesem oberen Raum getroffen. Oder genau heißt es, in der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Jesus hatte also seinen Jüngern eine Verheißung gegeben, ein Versprechen. Er hatte ihnen etwas angekündigt, was mit ihrem Leben zu tun hatte. Und er hat gesagt, wartet auf die Erfüllung dieser Verheißung. Und so heißt es dann in Vers 14, sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. In diesem kleinen Abschnitt lesen wir doch einiges über diese Gruppe, die da zusammenkommt. Und ich möchte das uns nochmal vor Augen malen. Wir lesen hier von den 11 Aposteln, Judas ist ja nicht mehr dabei. Wir lesen von den 11 Aposteln, wie sie zusammenkommen. Wir hören, dass einige Frauen dabei sind, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus. Und auch die Brüder, die Leiblichen von Jesus, sind dort dabei. Und wir lesen dann in Vers 15, dass an einem bestimmten Tag sogar 120 Männer und Frauen in diesem Raum versammelt waren. Das war eine ganz schön gehörige Zahl, wahrscheinlich so wie hier. Also ein kleiner Raum kann das nicht gewesen sein. Ich schätze mal, wir sind heute Morgen so 100 Leute, 120 vielleicht. Und in diesem Raum passierte ganz viel Gemeinschaft, Austausch, Gebet, miteinander den Willen Gottes suchen und warten, dass sich die Verheißung Jesu erfüllt. 10 Tage kamen sie zusammen, um auf das zu warten, was Jesus angekündigt hatte, nämlich, dass die Kraft von oben kommt, damit sie Zeugen sind in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und diese 10 Tage, die können auch mal lang werden. Stellt euch mal vor, wir würden euch erst am Mittwoch nächste Woche wieder rauslassen. Da zeigt sich der wahre Charakter bei den Einzelnen. Ja? Dann schmeckt das Essen nicht. Dann wollen die einen Pause machen, während die anderen noch beten wollen. Die anderen wollen beten, die anderen schon wieder singen. Ja, da gibt es Vorstellungen, wie dieses Warten auf die Verheißung, die Erfüllung der Verheißung aussieht. Wer Recht hat, wer weniger Recht hat. Es waren ganz unterschiedliche Leute. Und dazu kam auch noch, es waren ja Galiläer, das wäre wie wenn hier der Saal voll wäre mit Westschweizern im Thurgau. Die wissen gar nicht, wie es hier läuft. Waren Galiläer in Jerusalem. Also wir haben manchmal so das Bild, dass sie da ganz einmütig sind und so. Und das waren sie mit Sicherheit aus. Aber das war nicht einfach so gekommen. Das ist auch eine Entscheidung, die sie getroffen hatten. Irgendetwas, von dem die Bibel nicht so genau berichtet, irgendetwas hat bewirkt, dass die Menschen in diesen 10 Tagen immer wieder zusammenkamen, den Willen Gottes gesucht haben, gebetet haben und gewartet haben, dass das passiert, was Jesus angekündigt hat. Irgendetwas, und die Bibel sagt es nicht genau, was es war, aber sie waren dort zusammen voller Hoffnung, voller Glaube, voller Erwartung, dass Gott etwas tut. Wie ist deine Erwartung heute Morgen? Voller Erwartung, dass Gott etwas tut, dass Gott zu seinen Versprechen steht. Voller Ausdauer und Disziplin kamen sie zusammen. Und sie waren der Überzeugung, dass der Gott, der von den Toten zurückgekommen war, der ihnen erschienen war in seiner Auferstehung, dass er noch nicht fertig war mit ihnen, dass er noch etwas vorhatte mit ihnen als Gruppe. Und gleichzeitig, weil sonst funktioniert das nicht, also ich glaube, das verstehen wir alle, wenn wir uns überlegen, dass wir bis Mittwoch nächste Woche hier eingeschlossen werden. Es funktioniert nicht. Alle waren bereit, sich selbst zurückzunehmen. Alle waren bereit, auf ihre Wünsche, auf ihre Erwartungen zu verzichten, um sich ganz Gott hinzugeben, dass der Wille Gottes erfahrbar, erlebbar, dass der Wille Gottes möglich sein würde. Sie haben sich selbst zurückgenommen und Gott in den Vordergrund gestellt. Also, sie schrieben Gott nicht vor, wie dieses, die Erfüllung der Verheißung jetzt aussehen würde, sondern sie sagten: Herr, hier sind wir. Mach du es, wie du es machen willst. Du weißt es am besten. Und in diesen wenigen Versen zeigt sich eine Radikalität der damaligen Gläubigen, der Nachfolger Jesu, die wir oftmals überlesen, weil für uns kommt ja in der Bibel ganz oft der Höhepunkt erst im nächsten Kapitel. Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, wo die Kraft Gottes tatsächlich auf die Jünger kommt und Petrus aufsteht und predigt und 3000 Menschen an einem Tag gläubig werden. Aber ganz ehrlich, das wussten sie doch am dritten und vierten Tag noch nicht, wann das kommen würde. Und am siebten und achten Tag wussten sie auch noch nicht, wie lange sie in dem Raum zusammenbleiben müssten, sich ganz Gott ausliefern, dass die Erfüllung der Verheißung kommen würde. Und wisst ihr was? Als sie am zehnten Tag morgens aufgewacht sind, da haben sie es wahrscheinlich immer noch nicht gewusst. Die wussten noch nicht mal, wie das aussehen würde, was Jesus da angekündigt hat. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass wir ja in der Regel das Ende von der Geschichte kennen, aber die, die dort drin steckten, die wussten nicht, wo sie durch mussten. Sie konnten nur vertrauen, nur loslassen, sich nur ausliefern. Die konnten nicht sagen, oh, jetzt ist 7 Tage, nee, jetzt muss ich mal meine Mutter besuchen, da geht es nicht gut. Oder oh, ich halte es hier in dem Raum nicht aus, ist mir viel zu viel. Ich mache mal eine Pause. Sie wussten es nicht und sie sind treu geblieben und haben festgehalten. Und das hat mich in der Geschichte, in der Vorbereitung zur Predigt sehr berührt, weil ich merke, das kann ich von mir aus nicht sagen. Mir fällt es schwer, wenn Gott mir irgendetwas aufträgt und es nicht gleich passiert, dran zu bleiben im Gebet. Im Warten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, auch im Hinblick auf die Predigtserie Gemeinde in Bewegung, wie schnell Gott was tun muss, damit wir dranbleiben. Oder ob wir den Mut haben und auch die Bereitschaft mitbringen, zu sagen: Herr, du weißt es besser, wir vertrauen dir. Mach du es zu deiner Zeit, wann du es tun möchtest. Und es kann sein, dass es nervt, weil es zu lang dauert. Es kann sein, dass da Frust entsteht, weil wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben, wie Gott es tun soll. Es kann auch sein, dass plötzlich Dinge passieren, die wir gar nicht auf dem Plan hatten. Dass Leute hier reinkommen, wo wir denken, oh, die hätte ich jetzt nicht unbedingt persönlich mir ausgesucht. Oder dass irgendwie ein Gottesdienst mal eine Stunde länger geht, weil Gott es gerade vorhat. Also die Sache ist, dass wir die Dinge nicht machen können, aber dass es eine große Bereitschaft von uns braucht, uns zu öffnen, uns Gott hinzugeben, dass sein Wille passiert, weil ich glaube, dass er etwas mit uns vorhat. Also wir beschäftigen uns jetzt ein paar Monate mit der Apostelgeschichte und mit dem Thema Gemeinde in Bewegung. Wir haben es die letzten beiden Sonntage schon gesagt, wir wissen nicht genau, was kommt. Und gell, die Leute da im oberen Gemach, die wussten auch nicht, was kommt. Sind wir in guter Gesellschaft? Und trotzdem wollen wir suchen und die Erwartung haben an Gott, dass er etwas tun wird und tun möchte. Wir können sein Handeln nicht erzwingen, aber im Gebet, im Warten, in der inneren Einstellung können wir unsere Entschlossenheit und unsere Bereitschaft, auch die extra Meile zu gehen, können wir Gott zeigen, dass er bei uns eingreift. Und ihr Lieben, der Hans hatte schon gesagt, es geht nicht darum, in Aktionismus zu verfallen. Wirklich nicht. Und falls wir das doch tun, dann sagt es uns bitte, wir wollen das nicht. Aber es geht darum, dass wir unser eigenes Christsein wieder neu überdenken, reflektieren. Dass wir unsere Ernsthaftigkeit überdenken. Dass wir die Predigtserie Gemeinde in Bewegung im Gebet mittragen. Dass wir mit dem offenen Herzen hierher kommen, mit einer Erwartung. Herr, ich habe so viele Themen, die du gerne tun könntest, aber ich komme einfach mit einem offenen Herzen und will von dir empfangen, was du tun möchtest. Versteht ihr, ihr Lieben, es ist zuerst einmal die Einstellung, um die es geht, die es braucht, dass Gott uns gebrauchen kann und dass er uns begegnen kann und begegnen wird. Und ich glaube, damit wir das Reden Gottes hören, braucht es immer wieder Gebet. Braucht es immer wieder die Bereitschaft, auch zusammenzukommen, zu hören, ruhig zu werden. Es braucht die Zeiten, wo wir unsere geistigen Antennen aufstellen und fragen, Herr, was möchtest du machen? Damit wir eben nicht in den Aktionismus verfallen, irgendetwas zu tun, sondern wirklich das tun, was Gott spricht. Es braucht auch die Einheit untereinander, indem wir uns begegnen, indem wir uns eins machen im Gebet. Es macht etwas mit dem, wie wir zueinander stehen. All das möchte Gott tun. Und ich glaube, auch all das passierte in diesen 10 Tagen, in diesem oberen Raum, von dem wir gar nicht so viel lesen, aber in dem doch so viel passiert sein muss, dass dann nach 10 Tagen die Erfüllung der Verheißung dann kommen konnte. Wir haben jetzt die letzten Sonntage viel von Veränderung und Erneuerung gesprochen und ich sage es euch, Veränderung beginnt in unserem Herzen und im Gebet und im sich ausliefern an Gott. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir das hinbekommen, diesen ersten Schritt, zu sagen, ja, Moll, Herr, du darfst, du darfst. Ich kann es nicht machen, aber du darfst. Und dann sensibel zu sein, wenn Gott spricht, dass wir es hören. Und mutig zu sein, wenn Gott spricht, das zu tun, was er gesagt hat. Ich fordere dich heraus oder ich lade dich ein. Ich glaube, in der Schweiz sagt man lieber, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dein geistliches Leben zu reflektieren. Zu reflektieren. Und dort, wo es nicht gut aussieht, einfach zu sagen, Herr, es sieht nicht gut aus, hilf mir, ich kann es nicht. Dass wir voller Glauben und mit einer Offenheit und einer Bereitschaft, mit einer Erwartung vor Gott kommen können. Und mehr habe ich für heute Morgen nicht. Aber weil wir gerade so diese 100, 120 Leute sind, wollen wir das doch nochmal umsetzen, was die dort im oberen Gemach getan haben. Ich möchte jetzt diejenigen bitten, die ich im Vorfeld angefragt habe, dass ihr doch nach vorne kommt. Wir wollen zusammen beten.